ARD.
Also super viele Kinder, die dann auch sagen, hey, auf Instagram, die kriegen dann Freundschaftsanfragen oder Nachrichten, halt private Nachrichten von leicht bekleideten, vollbusigen Frauen, wo dann auch wieder ein Link hinterlegt ist oder so. Aber das sind dann oft keine Personen, sondern irgendwelche Bots, die entweder auch über Phishing, es sind dann Phishing-Methoden, die da ziehen oder halt einfach, man ist mit ganz wenigen Klicks dann halt doch wieder in einem expliziten Bereich. Also das müssen wir uns schon, glaube ich, alle bewusst machen.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Wie gehen Jugendliche mit der digitalen Welt um und wo lauern Risiken, die wir unterschätzen? Pornografische Inhalte sind für viele Jugendliche nur einen Klick entfernt. Cybermobbing kann jederzeit zuschlagen und oft fehlen Erwachsenen die richtigen Worte oder auch die Kompetenz, um über all das offen zu sprechen. Die Leitfrage lautet also, wie können wir junge Menschen unterstützen? Saskia Nakari ist Diplompädagogin und medienpädagogische Referentin am Stadtmedienzentrum Stuttgart und auch am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Sie arbeitet mit Schulen, Lehrkräften und Eltern zu den Themen wie Jugendsexualität, Cybermobbing und Jugendmedienschutz und entwickelt Strategien, um präventiv gegen problematische Mediennutzung vorzugehen. Liebe Saskia, schön, dass du bei dieser besonderen Aufzeichnung dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung, Bob.
Bevor es richtig losgeht, wir haben gerade ganz kurz über die DAK-Studie geredet, die jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist, wo sich gezeigt hat, dass ein Viertel der Kinder und Jugendlichen zu problematischer Mediennutzung neigt. Kann man sagen, was so die aktuell größten Sorgen sind von Kindern und Jugendlichen in Bezug auf Mediennutzung oder, das ist manchmal ja ein Unterschied, von Erwachsenen, die sich um die Jugendlichen sorgen?
Da sagst du was ganz Richtiges, genau. Wir haben da eigentlich ja drei Perspektiven, die wir da anschauen müssen. Erstmal, was die Jugendlichen selber sagen, womit sie überfordert sind teilweise. Da haben wir auch Hinweise über die Studien des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest. Die Gym-Studie beispielsweise, wo auch Jugendliche befragt werden, was stört euch eigentlich an digitalen Medien? Und da haben wir ganz zu Beginn auch diesen Zeitfresser-Faktor, dass Jugendliche selbst wahrnehmen, dass sie sehr viel Zeit an digitalen Medien verbringen. Und das finde ich für Eltern zum Beispiel immer ganz, ganz interessant. Deswegen, ich glaube, das sind 72% der Jugendlichen, die sagen, ja, ich verbringe mehr Zeit auf Social Media, als ich eigentlich mir vorgenommen hatte. Und ich glaube, alle, die irgendwann sowas wie Insta-Reels entdeckt haben oder YouTube-Shorts, die wissen, wie schnell das auch gehen kann. Auf der anderen Seite sind sie auch überfordert mit den Inhalten, was auf Social Media auf sie einbricht. Und dann haben wir die Perspektive natürlich von Eltern, die grundsätzlich auch eben diesen Zeitfaktor sehr stark im Fokus haben und vor allen Dingen gewalthaltige Inhalte. Und dann haben wir noch eine dritte Ebene natürlich von Leuten, die sich mit dem medienpädagogischen Bereich auch auseinandersetzen, beispielsweise auch viel mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und merken, was die sich beispielsweise wirklich gerade über WhatsApp-Gruppen gegenseitig schicken, inwiefern sie Grenzen überschreiten, wo sie gar nicht genau wissen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Ja, und das sind halt diese ganz unterschiedlichen Ebenen und da muss man genauer hingucken dann.
Ich habe ja auf dem Weg hierhin eine Podcast-Folge darüber gehört, wo quasi dekonstruiert wird, dass wir es mit Generationen zu tun haben. Man sagt immer die heutige Jugend und so weiter. Eigentlich ist es eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, mit der wir es auch bei Mediennutzung zu tun haben. Deshalb mal ganz kurz eine Frage ins Publikum. Wer von euch kennt das denn, dass er oder sie auf Social Media ist und dann irgendwann nochmal auf die Uhr guckt und denkt, ach du Schande, ziemlich viel Zeit vergangen. Einmal die Hände hoch, bitte. Gut, und für diejenigen, die den Podcast hören, kann ich jetzt beschreiben, das ist die große Mehrheit. Ich würde auf 80% schätzen.
Ich würde 99, würde ich schon fast sagen.
Ich hätte jetzt 82% dann auch nochmal aufgerundet.
Treffen uns in der Mitte.
Wer hat das denn mehrmals in der Woche? Okay, also auch hier melden sich, ich sage jetzt mal, zwischen 30% und 50%. Das finde ich deshalb interessant, weil wir ja schnell dazu tendieren zu sagen, naja, die Jugend, denen müssen wir irgendwie helfen, die brauchen die Medienkompetenz. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich zum Beispiel auf dem Spielplatz auch Erwachsene, die ständig auf ihr Handy gucken. Wir sehen das in der Stadt, wir sehen das im Zug. Was machen wir denn daraus?
Klar, also wir müssen uns selber als Erwachsene immer wieder reflektieren. Das hat was mit einem schönen Begriff Aufmerksamkeitsethik auch zu tun. Ja, also letztendlich, was machen wir vor und warum? Also ich finde das so schön, wenn Eltern manchmal sagen von ihren kleinsten Kindern, boah, die können schon mit einem Tablet oder so. Die können da drücken und streichen und so. Auf der anderen Seite ist halt gerade für Kleinkinder dieses Gerät an sich, ich habe jetzt meins nicht dabei, vorbildlicherweise, ist es eigentlich total unattraktiv. Ja, es ist eigentlich ganz unattraktiv. Darf ich es mal? Man hat so einen schwarzen Bildschirm, das hat nichts haptisch Schönes, das ist weder aus Holz noch irgendwie. Aber dadurch, dass wir als Erwachsene dem Ganzen so viel Aufmerksamkeit schenken und das auch sehr intransparent machen, was wir eigentlich damit tun, ist die Faszination für Kinder und Jugendliche schon da nach dem Motto, oh, das ist jetzt gerade eigentlich wichtiger als ich. Ja? Und das, finde ich, sollten wir uns immer im Hinterkopf behalten, inwiefern, was leben wir vor, definitiv, und inwiefern machen wir auch transparent, was wir da, weil ich sag mal, du verbringst ja sehr viel Zeit, denke ich mal, ich setze das mal voraus, mit deinem Smartphone, aber machst da ja auch Sachen, du scrollst ja nicht nur durch deinen Social Media Feed, sondern du arbeitest ja auch damit beispielsweise. Oder da liest Zeitungen oder so, ne?
Also, ja, ich meine, da kann ich tatsächlich was zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass ich innerhalb von mehreren Wochen mir wieder anlernen musste, zu lesen. Und jetzt lese ich viel und ich glaube, ich lese mehr, als dass ich Social-Media-Inhalte konsumiere. Das soll das Ganze gar nicht bewerten. Ich habe nur irgendwann das Gefühl gehabt, jetzt kleine Anekdote, ich war auf so Seiten unterwegs, da waren dann so ganz tolle Zitate. Und dann dachte ich, Mensch, ist das ein tolles Zitat. Oh, ist ja wirklich super. Ich bin total inspiriert. Und wenn man dann aber ein Buch zur Hand nimmt, merkt man, das kann man auch dauerhaft haben. Ne? Aber das heißt aber mit anderen Worten, wir haben die Problematik überall, aber gerade in jungen Jahren sozialisiert oder wird man ja sozialisiert. Würdest du sagen, dass es genug Unterstützung für junge Menschen gibt? Das ist jetzt ganz breit. Wir können natürlich gucken, wo gibt's die Schule außerschulisch? Oder glaubst du, wir haben da noch Potenzial nach oben?
Langsam kommt's immer mehr an, habe ich das Gefühl, dass zum Beispiel doch Kinder etwas später ihr Smartphone bekommen. Die Tendenz, die nehme ich jetzt so wahr, wenn ich irgendwie Elternabende mache und so weiter, dass die Eltern doch ein bisschen sensibilisierter sind. Aber auch nicht ganz, weil letztendlich, wenn dann die Kinder unterwegs sind auf Social Media, hatte ich letztens auch wieder so nett eine Mutter da bei einer Veranstaltung, die gesagt hat, ich weiß ja, was mein Kind auf TikTok macht, ich habe ja auch TikTok. Aber dass jeder sein eigenes TikTok hat, mit den hervorragenden Algorithmen, die da greifen, ich glaube, da ist wesentlich mehr Nachholbedarf noch, um zu gucken, wie komme ich mit den Kindern ins Gespräch, wie schaffe ich eine Offenheit, eine Zugewandtheit, dass die Kinder dann auch mit Themen kommen, die sie verunsichern beispielsweise. Also da fehlt's doch noch an manchen Stellschrauben.
Kannst du das noch mal etwas genauer erklären? Was heißt das, jeder hat sein eigenes TikTok?
Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch bei meiner guten Freundin habe ich gesagt, ja, Instagram oder so, lass doch mal gucken, was bei dir eigentlich auf der Startseite stattfindet, merke ich sofort, wie die eigentlich drauf ist. Also ich kann natürlich sehr viele Rückschlüsse darauf ziehen, was ihre Hobbys sind, womit sie sich so beschäftigt und so weiter. Bei mir sieht das wieder ganz anders aus. Das heißt, ich glaube, da hat eine Dame mal vom ZDF auch mal so einen Selbstversuch gemacht und hat geguckt, okay, wie schnell lande ich eigentlich in so Bereichen, wo ich selber, man nennt es ja mittlerweile dieses Rabbit Hole, ja, man lässt sich durch den Algorithmus dann schnell leiten in sehr engmaschiges thematisches Umfeld und da beispielsweise wirklich Kinder proaktiv zu unterstützen, zu sagen, wir müssen jetzt beispielsweise deinen Algorithmus proaktiv erweitern. Ja, also wenn ich zum Beispiel auch Workshops mache, gerade das Thema Schönheitsideale auf Instagram, ja, und da gibt's ja auch Studien, diese Metastudie, die dann schon auch besagt, dass wenn junge Mädchen zu viel Zeit auf Instagram verbringen, dann macht sie das sehr traurig. Ja, die haben ganz schlechte Körperwahrnehmung, neigen zu Depressionen, zu Essstörungen beispielsweise auch. Und sagt, wenn ich dann Workshops mit denen mache, sage ich, so, und jetzt liked ihr mal, jetzt folgt ihr mal Accounts, die euch vielleicht ein besseres Abbild auch von Gesellschaft vermitteln. Ja, unterschiedliche Körperformen, also alle Menschen mal zu Gesicht zu bekommen, die unsere Gesellschaft eigentlich auch da hat. Also Diversität, Vielfalt, ist alles zu finden, aber sobald ich halt sage, ich bin als Mädchen auf Instagram und da gebe ich ein, ich heiße halt Sarah und dann wird klar, dann guckst du dir jetzt erstmal die Schminktutorials an, die Workouts, die Kochanleitungen und da die anderen Kanäle zu finden, das muss man schon aktiv suchen.
Ja, vielleicht an dieser Stelle für alle Eltern, die das interessiert, für die, die heute da sind oder die auch die Folge hören, Luisa Dellert ist da zum Beispiel ein toller Account, weil die selber in so einen Fitnesswahn gekommen ist, der sie, glaube ich, ihr fast das Leben gekostet hat und letzten Endes sie jetzt sehr offen damit umgeht, was so Schönheitsideale eigentlich mit einem machen können. Zweiter kleiner Gedanke. Das heißt, TikTok ist auch immer eine Selbstoffenbarung. Also ich kann mich daran erinnern, dass zum Beispiel ein US-amerikanischer Republikaner gesagt hat, also TikTok würde er nicht mehr nutzen. Da sind ja nur irgendwelche Teenies, die leicht bekleidet tanzen. Und ihm war, glaube ich, nicht klar, was genau er da eigentlich über sich selber sagt und nicht über TikTok.
Fieses Rabbit Hole. Ja, okay, danke. Ja.
Das heißt aber gleichzeitig, also ich habe ja schon an anderer Stelle das öffentlich auch gesagt, würde mich deine Meinung zu interessieren, dass ich genau deshalb der Auffassung bin, dass alle, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, 2 Wochen auf TikTok verbringen sollen. Also jetzt nicht durchgängig, ja, man darf auch mal ab und zu schlafen oder
das
so.
Das geht ja von alleine eigentlich.
Genau.
Durchgängig, ja.
Da wird dann sozusagen gibt es großen Gegenwind, sowieso soll ich das denn jetzt auch machen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, selber wahrzunehmen, was eine Plattform mit einem macht, die einem nur das gibt, was man selber möchte. Denn das, was passieren kann, ist ja, dass jemand, der sagt, also TikTok interessiert mich gar nicht, ich gehe angeln, dass der plötzlich auf einen Angel-Account kommt oder die schönen Schwarz-Weiß-Interviews von Foucault oder was auch immer und plötzlich doomscrollt er auch, nur natürlich über ganz andere Inhalte. Würdest du da zustimmen oder sagen, Bob, jetzt halt mal den Ball flach? Also.
Nee, ich glaube, was es natürlich macht mit dir, wenn man sich mal auf so einer Plattform bewegt, ist die Wirkmechanismen halt zu begreifen, halt wie schnell das gehen kann. Vor allen Dingen stecken da ja ganz große kommerzielle Interessen dahinter. Ja, auch man muss schon auch Jugendlichen und Kindern klar machen, das sind jetzt keine guten Menschen, die dir ein schönes Leben machen wollen, die dich irgendwie einen Tag über unterhalten wollen, sondern die verdienen damit ihr Geld. Und wie verdienen sie ihr Geld damit? Dass du möglichst lange auf dieser Plattform verweilst. Und das finde ich auch für uns Erwachsene wichtig, diese Selbstregulierung von Kindern und Jugendlichen, es fällt denen natürlich unglaublich schwer. Die brauchen unsere Unterstützung dabei und die fordern sie auch ein, zu sagen, wie kriege ich das denn hin, dass ich das auch mal zur Seite legen kann und mich eben gegen diese kommerziellen Interessen auch irgendwie wehren kann. Aber alleine diese Nachvollziehbarkeit, so ja, okay, ich verstehe, wie das funktioniert, deswegen sollte man schon solche Plattformen mal ausprobieren, klar.
In gewisser Weise ist das, was wir versuchen oder was du auch versuchst in der Medienpädagogik, aber ja ein bisschen so, als würde man Selbstverteidigung lernen in einem Umfeld, das diese Selbstverteidigung erst notwendig macht.
Was wichtig ist, glaube ich, es gibt kein soziales Netzwerk, was für Kinder gemacht ist. Man hat das Gefühl, wie du gerade schon gesagt hast, so nach dem Motto, TikTok, das ist doch was für Kinder und die tanzen da und so weiter und so fort. Nein, es ist eben keine Plattform für Kinder, sondern es ist ein soziales Netzwerk, was weltweit genutzt wird. Und da kommen dann früher oder später Themen auf Kinder zum Beispiel zu, die eigentlich Erwachsenenthemen sind. Ja? Sei es Gewalt, sei es Sexualität, explizite Sexualität, radikale Inhalte
passiert
und so weiter.
Explizite Sexualität? Denn wäre ja theoretisch nicht erlaubt. Also das, was jetzt mittlerweile nicht erlaubt ist, ist zu sagen, jeder Mensch hat das Recht zu leben und alle sind gleich. Da wird man dann direkt mal von der Plattform gekickt. Aber leichter Scherz beiseite, gibt es dort Inhalte, die du schon als sexuell problematisch bezeichnen würdest?
Dort nicht. Da funktioniert das ganze System ja recht gut, weil man weiß es auch auf YouTube, aber das ist so eine Doppelmoral irgendwie, ne? Dass man sagt, okay, auf YouTube gerade diese Nippelgate oder so, es dürfen gewisse nicht zu viel nackte Haut und so weiter. Aber alle anderen Themen sind da irgendwie erwünscht. Auf der anderen Seite ist die Pornoindustrie in Amerika eine der kommerziell erfolgreichsten oder wichtigsten Industrien, die es da gibt. Das heißt, es gibt aber Schnittstellen, immer sehr viele subtile Schnittstellen eben auf diesen Netzwerken, sei es Instagram oder TikTok, wo natürlich auch Leute, die da in dem Bereich tätig sind, da eine Plattform haben und über irgendwelche Linktree-Verlinkungen letztendlich dann den Schritt sehr schnell machen. Mit 2-3 Klicks ist man dann halt einfach in der Erwachsenenwelt in einem expliziten Bereich. Also das müssen wir uns schon, glaube ich, alle bewusst machen.
Bleiben wir mal kurz bei dem Thema Pornografie. Das ist ja, kann ich mir vorstellen, durchaus etwas, was auch schulisch nicht ganz so leicht zu thematisieren ist. Gleichzeitig denke ich, müsste man das ja ab einem bestimmten Alter vielleicht thematisieren, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass junge Menschen davon nicht auf eine Art und Weise beeinflusst werden, die dann Sexualität mit Liebe verwechselt. Welche Erfahrungen machst du, wenn du darüber sprichst
Natürlich, letztendlich muss ich die Sexualerziehung in Schulen, muss ich da auch ein bisschen anpassen natürlich an das, was stattfindet und was wir eigentlich auch wissen. Also wenn man sich mehrere Studien anguckt, kommen die sich alle überein, dass das erste Mal Kinder mit pornografischen Inhalten in Berührung kommen, ungewollt, ungefähr mit 12, 13 Jahren. Ja. Das erste Mal Geschlechtsverkehr nach der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist es 17. Ja. Also, und da findet dann viel Aufklärung statt über beispielsweise Bewegtbild. Weil klar, wenn ich wissen will, wie sowas funktioniert, dann würde ich im Internet mal nachschauen. Und da kriege ich ja sehr eindeutig auch zu sehen, wie das funktionieren kann. Und dass Lehrkräfte beispielsweise jetzt nicht über Hardcore-Pornografie mit ihren Schülerinnen und Schülern sprechen wollen und die Schülerinnen und Schüler auch nicht mit den Lehrkräften, nochmal davon abgesehen. Aber es gibt da natürlich ganz viele andere Bereiche, die man mit Kindern und Jugendlichen schon mal besprechen kann. Und was du gesagt hast, ist ganz wichtig. Die Vorstellung davon, wie ich zum Beispiel Sexualität anbahne, auch in Liebesbeziehungen beispielsweise, die ist auch so ein bisschen verschroben teilweise. Ja? Also wir haben tatsächlich diese Dickpick-Thematik, die bei uns auch stattfindet, ja.
Das müsstest du aber tatsächlich jetzt kurz für diejenigen erklären, die das nicht kennen. Ich will dich hier nicht, aber nur Dickpick. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere das vielleicht noch nicht gehört hat. Die meisten Kinder und Jugendlichen aber leider schon. Und so eine Diskrepanz können wir uns eigentlich nicht erlauben.
Nee, genau. In der 6. Klasse beispielsweise, wenn ich so spielerisch mal gucke, was habt ihr für Erfahrungen bisher im Internet gemacht, in Social Media, und frage dann manchmal, ob die Penisbilder zugeschickt bekommen, ungefragt, ja, über unterschiedlichste Plattformen, teilweise auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, das Phänomen Cyberflashing. Man hat zum Beispiel seinen AirDrop an, über Apple funktioniert das komischerweise sehr gut, und hat es halt angestellt und dann kriegt man diese Nachricht, jemand ist hier in deinem näheren Umfeld und möchte dir ein Bild schicken. Beispielsweise. Und dann könnte man neugierig sein und sagen, okay, her damit. Und dann im Zweifelsfalle hat man dann ein Penisbild auf seinem Handy. Und wie gesagt, in der 6. Klasse sind auch so 50% der Kinder und Jugendlichen, die schon mal ein Bild zugeschickt bekommen haben.
50%? Ich wiederhole noch mal ganz kurz. 50%?
Ja.
6. Klasse.
Aber die tun das so ab und sagen, ja gut, das gehört ja dazu. Auch so ein bisschen. Und denken, um Gottes Willen, das ist eine Form von sexueller Belästigung, ist eine Straftat. Nee, das gehört nicht dazu. Und das haben wir noch nicht so auf dem Schirm, wie häufig das dann doch stattfindet. Und letztendlich wurden, glaube ich, britische erwachsene Männer gefragt, warum sie sowas mal verschickt haben.
Und da jetzt kommt's.
Und da haben ganz viele gesagt, weil sie hoffen, dass sie Sex kriegen dadurch. Und da habe ich gedacht, ja okay, das ist ja eine interessante Vorstellung.
Gibt es auch eine Studie darüber, wann jemals jemand gesagt hat, oh, vielen Dank für dieses Bild, ich kriege echt Lust, mich mit dir zu treffen?
Nee, die Studie gibt es meines Erachtens jetzt so nicht, aber man kriegt es auch manchmal bei Jugendlichen mit. Also wenn ich mit jungen Erwachsenen, also ich arbeite ja nicht mit Kindern zu dem Thema, sondern ab der 9. Klasse eigentlich, aber auch geschlechtsgetrennt. Und dann hatte ich aber letztens mal in der Berufsschule so eine gemischte Gruppe und habe dann die Jungs wirklich gefragt, habt ihr das auch schon mal gemacht und was ist denn eure Vorstellung? Und denken so, ja cool, ja genau, dann kriegen wir vielleicht Sex. Und ich glaube, das ist eben dieses doch ein bisschen verschrobene Bild. Du hast ja nach den Wirkungsrisiken eventuell gefragt, wenn man zu viel pornografische Inhalte konsumiert. Also ein Mann kommt rein, macht seine Hose auf und drei Frauen finden das total großartig und da wird nicht groß kommuniziert oder so, sondern das ist klar, da muss ich jetzt irgendwie ran und los geht's. Ja. Und diese Art von Fantasy, dieser Inszenierung von Sexualität, ist irgendwo vielleicht in den Köpfen von Leuten doch ein bisschen verankert.
Und vorher sagt der Mann noch, warum liegt hier eigentlich Stroh?
Warum hast du eine Maske auf? Ja, genau.
Und alle diejenigen, die lachen, ich habe euch erwischt. Ich habe dazu eine Anschlussfrage. Und zwar, du bist jetzt gerade, wir sind jetzt gerade im Bereich der Kinder und Jugendlichen. Wir haben natürlich auch über problematische Inhalte gesprochen, die von Erwachsenen ausgehen. Ich erinnere mich daran, dass Thomas Gabriel Rüdiger, der Cyberkriminologe, sagt, dass es aber auch diesen Bereich gibt der problematischen Inhalte von Jugendlichen an Jugendliche. Und ein Bereich, den wir da ja relativ häufig und glaube ich auch schon seit Jahren besprechen, ist Cybermobbing.
Ich glaube, das ist eben auch ein Fehler, den wir immer noch machen, wo wir ganz viel aufholen müssen, dass wir letztendlich nicht überall irgendwo ein Cyber dran setzen müssen mehr. Also meiner Meinung nach ist Mobbing.
Also Mobbing ist Mobbing.
Ist Mobbing und dass da natürlich heutzutage digitale Medien mitunter dazu genutzt werden, um das zu betreiben, ist, glaube ich, selbstverständlich. Also wir neigen immer noch dazu, Medienwelten von analogen Welten zu trennen. Oder dass Erwachsene beispielsweise sagen, ja, im realen Leben, wenn ihr euch im realen Leben mal trefft, wo ich mir denke, was ist denn das reale Leben? Für Kinder und Jugendliche ist das reale Leben das, was sich bei ihnen abspielt. Und das habe ich natürlich auch über Freunde, die ich im Internet kenne und so weiter. Also Mobbing ist Mobbing und natürlich spielen da mittlerweile digitale Medien eine große Rolle, weil man eben da nicht mehr rauskommt. Ja, also man ist 24/7 eigentlich theoretisch damit konfrontiert, wenn es denn mal so ist. Und da finde ich ganz wichtig auch zu sagen, Mobbing ist wichtig, dass wir das nicht inflationär nutzen, diesen Begriff. Ich kenne so viele Jugendliche, sogar meine Söhne kamen letztens, der hat mich letztens gemobbt. Der hat mich in der Pause gemobbt, mal gerade eben nebenbei. Ja, nee, ihr habt euch beleidigt, ihr habt irgendwie einen Konflikt gehabt. Das ist das eine. Aber wenn wir über Mobbing reden, dann reden wir wirklich über etwas, was innerhalb eines Systems stattfindet, was über einen längeren Zeitraum stattfindet und gezielt von mehreren Kindern ein Kind betrifft. Ja, sei es Ausschluss, Beleidigung, andere Formen von Gewalt, ob über digitale Medien oder auf dem Schulhof oder sonst irgendwas. Und wie gesagt, die neue Qualität natürlich durch digitale Medien, die macht halt das Abschalten und die Distanzierung davon natürlich nochmal schwieriger. Aber alles findet eigentlich auch versteckt irgendwo statt.
Ja, genau. Das ist ein ganz interessanter und wichtiger Punkt, dieses Verstecktsein. Weil ich nämlich glaube, dass es einen Moment gibt, den Eltern sehr schnell als prägend wahrnehmen, nämlich wenn es die erste Klassengruppe auf WhatsApp gibt. Ich gucke gerade so durch die... Ich meine, man muss dazu sagen, dass Elterngruppen auf WhatsApp jetzt auch nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig sind. Weshalb ich das sage, ist, weil da der Schritt zum Mobbing ja durchaus auch schneller sein kann. Sowas wie der Admin schmeißt jemanden raus oder jemand kriegt... Das habe ich schon ganz oft gehört. Jemand kriegt keine Antwort. Also jemand fragt nach Hausaufgaben, der kriegt sofort eine Antwort. Jemand anders fragt nach Hausaufgaben und es ist Stille im Kanal und solche Dinge. Und jetzt hast du gerade von dieser Abgeschlossenheit gesprochen. Das Problem auf TikTok und Instagram ist ja da, aber man sieht es wenigstens. Auf WhatsApp kann das Ganze ja sehr in so einer Art zweitem Parallelraum passieren. Wie können Schulen darauf reagieren, wenn dann irgendwann mal die Information kommt, hier ist eine sehr ungünstige soziale Strategie gerade zugange, die jemanden auch betrifft. Also was kann man da machen?
Da fehlt es wieder an Prävention. Also ich finde, man kann schon ganz, ganz viel, sollte man im Vorfeld tun. Das Interessante ist ja auch immer, dass teilweise Lehrkräfte sagen, was auf WhatsApp passiert, das ist Privatsache.
Das sagen Lehrkräfte?
Das sagen Lehrkräfte oder die verstecken sich so ein bisschen hinter Vorgaben. Zum Beispiel, das Kultusministerium sagt, wir dürfen mit WhatsApp und so, dann sollten wir die Finger raushalten. Wo ich mir denke, nein, ja natürlich, ihr sollt nicht Teil einer Gruppe sein in WhatsApp mit euren Schülerinnen und Schülern, das definitiv. Aber sich bewusst zu machen, dass Dinge, die Dynamiken, die sich da in Klassenchats ergeben, dass sie früher oder später irgendwo auch Teil natürlich der Klasse im Analogen sind, was dann früher oder später doch wieder Thema der Lehrkräfte wird, da sollten Lehrkräfte mittlerweile doch sagen, hey, ich möchte euch dabei unterstützen, ihr wollt eine Klassengruppe machen, lass uns jetzt mal eine Einheit machen, was kann da alles passieren, was nervt euch in anderen Gruppen und so weiter, welche überschaubaren Regeln können wir gemeinsam jetzt entwickeln, da wirklich zu sagen als Lehrkraft, ich weiß, dass ihr da unterwegs seid, macht schon mal viel, dann ich habe Interesse, dass das alles gut läuft. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, lass uns regelmäßig mal austauschen, ob da alles in Ordnung ist. Und auf der anderen Seite auch zu gucken, wie kann man sowas wie eine digitale Zivilcourage zum Beispiel mit Schülerinnen und Schülern erarbeiten. Nach dem Motto, wenn dann ein Bild zum Beispiel von einem Kind in den Klassenchat gestellt wird, wo sich das Kind vielleicht nicht wohlfühlt, wer traut sich denn dann zu sagen, nee, das möchten wir ja nicht, ja? Und das ist meistens für die Kinder, die dann betroffen sind, beispielsweise am allerschlimmsten, dass eigentlich niemand sich dazu äußert. Dass es einfach stehen gelassen wird. Ne, es muss gar nicht erst so weit kommen, dass alle sagen, stimmt, der ist ja blöd oder guck mal, wie doof die Person aussieht oder so. Das ist eine, aber diese schweigende Masse dann zu haben. Und die Kinder, die dann reinkommen, denken so, da ist was, alle wissen Bescheid und keiner sagt was. Da sollten wir Kinder und Jugendliche befähigen zu sagen, so, und dann macht zumindest mal einen Daumen runter und dann schließen sich schon ein paar an und denen Mut zu machen und zu sagen, das wollen wir so nicht dastehen lassen.
Das ist wahnsinnig wichtig. Ich auch gerade, dass du das mit Zivilcourage in Verbindung bringst, denn wir hatten ja zum Beispiel auch eine ganze Zeit lang so Memes, die den Nationalsozialismus verherrlicht haben und diejenigen, die das posten, die ziehen sich dann zurück und sagen, naja, also schwarzer Humor, ja, manchmal sogar mit diesem Narrativ, was aus den USA teilweise zu uns geschwappt ist, ja, man darf ja gar nichts mehr sagen und so weiter. Und das zu thematisieren und zu sagen, naja, wenn man schweigt, dann lässt man es eigentlich geschehen und andersrum, wir können etwas tun, wenn wir da gemeinsam hingehen, finde ich wahnsinnig wichtig. Jetzt hast du gerade ganz viele Sachen gesagt, die die Lehrkräfte thematisieren könnten. Und die Lehrkräfte sagen ja häufig, auch immer mal wieder nachvollziehbar, was sollen wir denn noch alles machen? Also wenn wir das jetzt auch noch machen müssen und wir müssen jetzt auch digital arbeiten, wir müssen unsere Themen durchbringen und jetzt sollen wir hier auch noch Aufklärungsarbeit machen und uns über Hardcore-Pornos unterhalten und also du verstehst, wo ich drauf hinaus will. Haben die Schulen da genügend Kapazitäten für? Oder könnte man in der Tat sagen, naja, ist jetzt Teil des Jobprofils. Was ja wiederum dann auch heißen würde übrigens, dass man in der Lehramtsausbildung entsprechend das auch schon mal thematisieren müsste. Ne? Nicht, dass man irgendwann fertig ist, man hat gerade seine Lehrproben geschafft, hält sich gerade so über Wasser und plötzlich kriegt man 27 Aufgaben, von denen man noch nie was gehört hat.
Erstmal, ich ziehe meinen Hut vor Lehrkräften, wirklich. Also das, was die für einen Job machen oder wer auch immer hier auch dazugehört. Also
wie viele Lehrkräfte haben wir hier?
Ja, bitte.
Wir haben es ungefähr mit 65% zu tun. Die anderen 40% sind zu schwach, um die Hand zu heben.
Weil sie überlastet sind. Ja. Nee, um Gott, also wirklich, mein Lob an alle Lehrkräfte. Es ist ein harter Job. Es ist viel Verantwortung. Aber auch da hat jetzt gerade bei dem, was du gesagt hast, immer auch wieder so eine Trennung stattgefunden. Weil letztendlich, es ist die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Wir sollen sie, oder ihr sollt sie da abholen, wo sie auch stehen. Ich sag mal, die Kompetenzen, die wir als Erwachsene mitbringen, das heißt eine gewisse Reflexionsfähigkeit, Vorstellung von Ethik und Moral im besten Falle, das sind ja schon wirklich Ressourcen und Kompetenzen, die wir ja schon mitbringen. Das sage ich auch Eltern so oft. Ihr müsst nicht nochmal eine Zusatzausbildung als Medieneltern machen, sondern sich mit den Medienwelten von Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen, zu gucken, wie kommt man da dran, ohne diesen Kontrollblick immer drauf zu haben und zu gehen, jetzt zeig mal, was du da machst, so defizitorientiert, sondern Interesse zu haben und dann die Inhalte für sich selber in moralischen Kontext zu bringen, das zu bewerten, das macht schon viel aus. Es gibt den Kindern und Jugendlichen schon mal einen roten Faden zu sagen. Und beispielsweise, was du gerade genannt hast, Hakenkreuze zu verbreiten, es ist eine Straftat noch zusätzlich. Ja, das ist nicht die Frage mit Meinungsfreiheit und was auch immer, sondern da ist ganz klar, bei Memes muss man manchmal hingucken, die sind ja auch sehr gesellschaftskritisch oder so, aber es gibt einfach ein paar Dinge, die im Netz, auch im Netz, nicht erlaubt sind.
Gibt es, wenn du mit Menschen darüber sprichst, so Best-Practice-Beispiele, welcher Name häufig fällt, ist ja die Waldschule Hatten von Silke Müller mit ihrer Social-Media-Sprechstunde. Ich weiß nicht, das geht, ist, glaube ich, ein bisschen anderer Kontext, aber es gibt Schulen, die solche Austauschforen haben, wo man dann darüber sprechen kann. Gibt es da Dinge, wo du sagst, die haben das eigentlich ganz gut gelöst? Und die können sich auch übertragen lassen?
Also erstmal, was du erwähnt hast, also es gibt schon ab und zu fähige Lehrkräfte, die das Thema auch auf dem Schirm haben. Das definitiv.
Ich hörte ab und zu.
machen wir hier gleich auch nochmal eine Umfrage. Und wenn die das leisten können und vielleicht auch die Ressourcen nochmal gestellt, zeitliche Ressourcen auch gestellt bekommen, zu sagen, das können wir an der Schule umsetzen, so eine Social-Media-Sprechstunde anzubieten, top. Es gibt aber auch die Möglichkeit, so Mentorenprogramme zu machen. Das gibt es auch an vielen Schulen, die sagen, wir lassen zum Beispiel unsere Schülerinnen und Schüler ausbilden.
Aber ist das nicht Aufgabe des KMs? Also Entschuldigung. Also das Kultusministerium Baden-Württemberg zum Beispiel hat ja jetzt im Zuge der G9-Veränderung solche Mentorenstunden ausgewiesen. Und kommt da wahrscheinlich individuell drauf an, was da gemacht wird. Aber ich denke immer, man kann doch jetzt nicht von jeder Schule verlangen, dass sie das Rad neu erfindet. Müsste das nicht strukturell implementiert werden? Und nochmal, das baden-württembergische Kultusministerium habe ich gerade positiv hervorgehoben. Ich meine natürlich alle anderen.
Gut, was er jetzt zumindest mal, und da warte ich ja auch schon lange drauf, verpflichtend wird, also anstatt der Leitperspektive Medien, Basiskurs Medien in der 5. Klasse, soll ja zumindest jetzt mal das Fach Informatik und Medienbildung von Klasse 5 bis Klasse
Ich glaube 7.
10, nein,
ach so,
10.
Bis 10. Ach
ja.
So, okay.
Gut, nur mit einer Stunde in der Woche erstmal fest verankert sein im Bildungsplan. Und ich denke mal, das kann ein guter Schritt zumindest mal in die richtige Richtung sein, weil man überlegt ja immer, was brauchen wir? Brauchen wir ein Fach Medien oder soll es Querschnittsaufgabe sein? Ich glaube, in Berlin ist es wirklich Querschnittsthema. Und da ist die Frage, wann kommen wir dahin? Also dieses Medienthema muss natürlich wirklich in der Lehrerausbildung muss es viel, viel stärker verankert sein und das verpflichtend. Und dann im besten Falle fächerübergreifend und spiralcurricular immer wieder Thema sein. Also meiner Meinung nach in der Grundschule fängt man an mit dem Thema Werbung beispielsweise. Dann guckt man sich mal das Recht am eigenen Bild an und zu sagen, hey, wir machen ein schönes Quiz mit den Tablets und gehen und machen Fotos und dann besprechen wir gemeinsam, wann darf ich das veröffentlichen, wann nicht. Und mit diesem Wissen dann schon mal an die weiterführende Schule zu kommen. In der 5. Klasse, die finden sich alle neu, das Thema Mobbingprävention zu sagen, hey, und ihr wisst doch schon Bescheid mit den Fotos, was schon mal nicht geht. Und jetzt gucken wir, sensibilisieren für das Thema Mobbing, Cybermobbing von mir aus. Und dann kommt irgendwann das Thema, genau, gezielte Desinformation in Social Media, Recherche, Informationskompetenz im Netz. Und also die ganzen Themen, und das im Zweifelsfalle kann man auch im Mathematikunterricht, anstatt irgendwie eine Fahrradtour auszurechnen, irgendwie die man im Grünen macht mit seinen Kindern, kann sagen, du hast jetzt so und so viel Datenvolumen und guckst irgendwie 5 YouTube-Videos und solche Shorts an, jetzt rechne mal aus. Ja, also ein bisschen näher an der Lebenswelt halt Themen aufgreifen und sagt so, ja, das ist schon auch alles wichtig. Und wie funktioniert die Mediengesellschaft? Was haben die großen, die Big Four für ein Ziel eigentlich? Und wer sammelt welche Daten? In welchen Meta-Analysen wird das wie ausgerechnet? Und was sagt es über dich aus? Und was wissen die über dich? Und also das ist ein komplexes Thema zwar, aber ich glaube, das hat in jedem Unterrichtsfach irgendwo immer ein Plätzchen, das mit zu besprechen. Aber so weit sind wir noch nicht, natürlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, das hört sich so ein bisschen an wie deine Wunschvorstellung, weil da würde ich, all diese Punkte, die du gerade besprochen hast, die sind ja schon im Strategiepapier der Kultusministerkonferenz von 2016 angelegt, aber es kommt halt irgendwie nicht unten an, habe ich oftmals das Gefühl. Aber gehen wir noch mal kurz zum Individuellen. Wenn jetzt jemand hört sich das an und sagt, also so groß habe ich das Problem eigentlich nicht gesehen. Jetzt habe ich den Podcast gehört. Ich bin entflammt, inspiriert und motiviert. Aber ich bin einfach, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das habe ich ganz häufig auch in anderen Bereichen. Umgang, wie du es gerade gesagt hast, mit iPads, Schulveränderungen und so. Leute hören das, sagen, ja, stimmt, müssten wir machen. Was würdest du sagen, ist so ein erster Schritt, dass man sagen kann, also ne, das Erste, was ich immer sage, ist alles gut, ihr müsst nicht sozusagen jetzt sofort irgendwie auf TikTok und danach Mentorenprogramm und ich weiß nicht was und die Leute haben ja auch noch ein paar andere Sachen zu tun in ihrem Leben. Aber was wäre so ein erster Schritt, den man machen könnte?
Ruft mich an. Nein.
Gut, an dieser Stelle müssen wir abbrechen. Nein, Quatsch.
Der erste Schritt ist zumindest mal hinzuschauen. Reden alleine mit Kindern und Jugendlichen schon mal super. Aber ich würde mich zu weit aus dem Fenster lehnen, Bob. Das ist ja ganz klar, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich bin in einem Kontext Schule einfach nicht so drin, wie ihr Lehrkräfte da drin seid. Ich gehe da rein und nehme mir meistens dann 4 Schulstunden Zeit. Manche Lehrkräfte sagen, cool, dann gehe ich irgendwie korrigieren oder Kaffee trinken in der Zeit, wo ich mir denke, nee, schön wäre, wenn ihr da bleibt. Ich kann euch mein Material, meine Ideen gerne zur Verfügung stellen. Macht das doch bitte im nächsten Jahr selber. Ich biete auch viel in so einem Team-Teaching-Format an und sage, hey, gerade Mobbingprävention, wir treffen uns vorher, spielen das Ganze mal durch, spielen auch die Methoden durch, die wir da machen. Und dann macht das doch bitte jedes Jahr mit eurer Klasse selbstständig. Ich stelle euch alles zur Verfügung. Letztendlich müssen die Lehrkräfte da tatsächlich, das ist eure Expertise gefragt, eure Erfahrung, wofür habt ihr Zeit, wo habt ihr die Muse? Also zumindest mal sich ein Thema rauszugucken und sagen, hey, da bin ich irgendwie, da fühle ich mich ganz wohl und das zumindest dann mal zu machen.
Ich meine, das hört sich so lustig an, aber ist wirklich so, ne? Also das wichtigste Wort, was du gerade eben gesagt hast in Bezug auf Medienkompetenz war tatsächlich Interesse. Also wirklich so, also die Frage stellen, was beschäftigt euch gerade? Man kann auch die Frage stellen, ich weiß nicht, ob ich das in einem anderen Podcast schon mal gesagt habe, aber ich find's einfach interessant. Ich habe die junge Leute, ich glaube 10. Klasse, vielleicht war es auch 8., ich weiß nicht, gefragt, wann seid ihr das letzte Mal über etwas gestolpert, von dem ihr euch gewünscht hättet, dass ihr es nicht gesehen habt? Also da ist wirklich ein interessantes und teilweise auch erschreckendes Gespräch draus geworden, weil wir das ja immer so hinnehmen und letzten Endes, ich weiß nicht, ich glaube, während wir diese Folge aufnehmen, vor einer Woche oder so, ist bei Instagram irgendwie der Filter verrutscht und plötzlich waren bei Millionen von Leuten plötzlich extreme Gewaltvideos, die dann nicht gefiltert werden konnten. Und wir nehmen das dann so hin, ja, und manche sind ja auch schon abgestumpft, aber was das eben mit jungen Gehirnen macht, ist dann noch eine andere Sache. Zum Abschluss. LMZ haben wir gesagt, das machen wir in die Shownotes, die Kreismedienzentren. Dann gibt es die digitalen Helden, dann gibt es ClickSafe und Law for School, also Law, Gesetz 4 und School mit Gesa von Schwerin, die juristisch aufklärt, was man machen kann. Gibt es noch ein Angebot, wo du sagst, das ist jetzt, sag ich mal, vor allen Dingen für diejenigen, die ja noch nicht so wirklich firm sind, niedrigschwellig etwas, wo man sich ein bisschen einlesen oder informieren kann?
Du hast die wichtigsten schon genannt. Ist ja auch immer die Frage, ist das jetzt für Eltern oder für Lehrkräfte? Es gibt zum Beispiel auch für den Grundschulbereich, finde ich ganz toll, das Internet-ABC. Und das ist ja auch nochmal aufgedröselt nach Eltern, Jugendlichen oder Kindern und Lehrkräften. Tolle Unterrichtsmaterialien, Lernmodule, die man da nutzen kann. Dann die Seite Schau hin, finde ich ganz toll, von den Öffentlich-Rechtlichen wird die gemacht. Dann finde ich es ganz wichtig, gerade für Eltern auch, die Seite Medienkindersicher nochmal zu nennen, weil da wir über den technischen Jugendmedienschutz haben wir jetzt gar nicht ausführlich gesprochen, aber je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist natürlich da auch zu gucken, welche Einstellungen kann ich eigentlich an Geräten selbst oder in Apps vornehmen, damit eben so die schlimmsten Sachen nicht sofort auf die Kinder und Jugendlichen einprasseln. Und jetzt? Achtung, Werbung. Haben wir jetzt vom Kultusministerium finanziert einen Podcast auch mittlerweile, wo ich an der Quelle recherchiere und einfach Fälle aus Schulen mitbringe, wo Kinder und Jugendliche halt Grenzen überschreiten und Delikte vornehmen.
Und wie heißt der?
Der heißt School Crime. Das ist ein School Crime, wenn das Smartphone zur Waffe wird. Etwas reißerisch, aber ja, die Schule brennt halt, so ist es. Auch da... Ja, aber da... Das ist ganz interessant, da mal zu gucken, was passiert an den Schulen. Gerade diese Hakenkreuz-Thematik, Dickpics, Cyber-Grooming, da haben wir noch nicht ausführlich drüber gesprochen. Aber ja, da werden Kinder halt von Leuten angeschrieben, werden dazu gebracht, Nacktbilder zu verschicken. In einer Folge geht es darum, dass in der 5. Klasse ist eine Missbrauchsdarstellung eines 2-jährigen Kindes als Sticker im Klassenchat gewesen. Die Kripo geht in die Klasse, sammelt alle Handys ein. Also da mal eine Vorstellung davon zu bekommen, was für ein Rattenschwanz hängt da manchmal an diesen Sachen dran. Ein Junge wird auf dem Klo beim Kackermachen fotografiert, ja, so. Das passiert in Schulen tatsächlich und da bringe ich einmal im Monat dann einen Fall mit. Den bespreche ich dann mit Leuten, die sich in dem Feld auskennen, Jugendstrafanwälte, Leute vom LKA sind dabei, Gesprächspartner aus spezialisierten Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt, Bob Blume, Clemens Beisel. Und dann versuchen wir auch da immer eine Handreichung zur Verfügung zu stellen, zu gucken, wo sind jetzt Do's und Don'ts? Wenn jetzt ein Liebespärchen, 14-Jährige, 15-Jährige, erste Folge, ja, das Thema Sexting, man tauscht einvernehmlich Nacktbilder aus, sie geht ihm leider auf einer Party fremd, er, Kurzschlussreaktion, verschickt das Bild an seine Kumpels, die ganze Schule hat dieses Mädchen nackt gesehen. Sie ist so peinlich berührt, dass sie irgendwann die Schule verlassen muss. Ja, und in der nächsten Schule kannten die das Bild aber auch schon. Und da zu gucken, was sind so die ersten Schritte? Und das ist so meistens so, erstmal einen Schritt zurückgehen. Nicht voll rein, wir müssen die Eltern informieren, wir müssen die Schulleitung informieren. Nein, erstmal einen Schritt zurückgehen. Wir versuchen das in den Handreichungen immer fallspezifisch aufzuführen, welche Straftatbestände es gegebenenfalls auch sein könnten und wie man sich weiterführend informieren kann oder auch präventiv zu den Themen arbeiten kann. Das versuchen wir mit dem Podcast zu leisten.
Liebe Saskia, schön, dass du dabei warst.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Bob.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.